Die Geschichte ist aus dem Numerus, aus dem vierten Buch Mose. Ich lese die Kapitel 13 bis 14. Der Herr sprach zu Mose: Sende Kundschafter nach Kanaan. Sie sollen sich in dem Land umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Sucht dazu aus jedem Stamm einen angesehenen Mann aus. Diese Männer beauftragte Mose, das Land zu erkunden. Hoschea, dem Sohn von Nun, gab er einen neuen Namen, Josua. Der Herr ist Rettung. Bevor Mose die Kundschafter losschickte, sagte er zu ihnen: Nehmt den Weg durch die Wüste Negev und geht ins Gebirge hinauf. Seht euch das Land an und die Menschen, die dort leben. Findet heraus, ob sie stark oder schwach sind, zahlreich oder wenig, ob sie in ungeschützten Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen. Seht, ob das Land gut oder schlecht ist, fruchtbar oder karg und ob es dort Bäume gibt. Habt keine Angst und bringt uns etwas von den Früchten mit, die dort wachsen. Zu der Jahreszeit reiften nämlich gerade die ersten Trauben. 40 Tage lang erkundeten die 12 Männer das Land. Dann kehrten sie zurück. Als die Kundschafter in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie Mose, Aaron und dem ganzen Volk, was sie gesehen hatten, und zeigten ihnen die Früchte aus Kanaan. Sie sagten zu Mose: Wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast, und du hattest recht. Dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakiter gesehen und in der Wüste Negev siedeln die Amalekiter. Im Gebirge der Het die Hethiter, Jebusiter und Amoriter. Außerdem wohnen am Mittelmeer und am Jordan die Kanaaniter. Da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Kaleb versuchte sie zu beruhigen und rief: Wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen: Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Wir haben das Land durchzogen. Wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Anakiter, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen sind wir klein wie Heuschrecken und so haben wir uns auch gefühlt. Die Israeliten wollten nicht nach Kanaan. Die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie. Warum bringt uns der Herr in ein solches Land? Damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Dann legten sie sich einen Plan zurecht. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Da warfen sich Mose und Aaron vor den Augen des versammelten Volkes zu Boden. Josua, der Sohn von Nun, und Kaleb, der Sohn von Jephunne. Sie zerrissen entsetzt ihre Gewänder und riefen den Israeliten zu: Das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nur nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht bewältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. Aber die Israeliten schrien: Steinigt sie. Da erschien der Herr in seiner Herrlichkeit am heiligen Zelt, so dass alle es sehen konnten. Er sprach zu Mose: Dieses Volk hört nicht auf, mich zu beleidigen. Wie viele Wunder habe ich vor ihren Augen getan, und sie vertrauen mir immer noch nicht. Doch damit ist jetzt Schluss, denn ich werde sie durch eine Seuche ausrotten. An ihrer Stelle werde ich deine Nachkommen zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als sie. Mose sagte zu Gott: Herr, weil deine Liebe so groß ist, bitte ich dich, vergib diesem Volk, wie du es auf dem ganzen Weg von Ägypten bis hierher immer wieder getan hast. Da antwortete der Herr: Ich will dem Volk vergeben, weil du mich darum bittest. Aber ich sage dir, so wahr ich lebe und so wahr die ganze Welt einmal von meiner Herrlichkeit erfüllt sein wird, diese Leute hier werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vorfahren versprochen habe. Keiner, der mich beleidigt hat, wird hineinkommen. 10-mal haben sie mich nun schon herausgefordert, obwohl sie meine Macht und die Wunder in Ägypten und hier in der Wüste mit eigenen Augen gesehen haben, wollen sie einfach nicht auf mich hören. Ganz anders dagegen mein Diener Kaleb. Er ließ sich nicht beirren und ist mir immer treu gefolgt. Darum werde ich ihn in das Land bringen, das er bereits gesehen hat. Seine Nachkommen sollen es besitzen. Die Amalekiter und die Kanaaniter jedoch werden in der Ebene wohnen bleiben. Aber zuvor werdet ihr alle in die Wüste zurückkehren. Morgen sollt ihr wieder in Richtung Rotes Meer aufbrechen. Nur Kaleb, den Sohn von Jefunne, und Josua, den Sohn von Nun, werde ich dorthin bringen und auch eure Kinder, die ihr schon in der Gewalt eurer Feinde gesehen habt. Sie werden das Land kennenlernen, das ihr nicht haben wolltet. 40 Tage lang habt ihr das Land erkundet. 40 Jahre werdet ihr nicht hineinkommen. Für jeden Tag, den ihr dort unterwegs wart, werdet ihr ein Jahr lang die Folgen eurer Sünde tragen. Ihr sollt erleben, was es heißt, wenn ich mich abwende. Die Männer aber, die Mose als Kundschafter losgeschickt hatte, ließ der Herr tot umfallen, denn sie hatten die schlimmen Gerüchte über das Land verbreitet und das Volk in Aufruhr gebracht. Nur 2 von ihnen blieben am Leben: Josua, der Sohn von Nun, und Kaleb, der Sohn von Jefunne.
In der Gemeinde Gottes tobt ein Kampf. Der Kampf zwischen Glaube und zwischen Unglaube. Ich hätte lieber gesagt, in der Gemeinde Gottes dominiert der Glaube, dass das Natürlichste der Welt, an den Herrn zu glauben, einmal und noch einmal, im Kleinen und im Großen. Aber die Erfahrung von mir wird durch eine solche Aussage nicht bestätigt. Nein, in der Gemeinde Gottes, im Volk Gottes, tobt ein Kampf, der Kampf zwischen Glaube und Unglaube. Glaube ist ja das, was Gott erwartet. Glaube ist auch das, was Gott zusteht. Glaube ist die angemessene Reaktion auf seine Zusagen, auf seine zahlreichen Zusagen, auf seine verbürgten Zusagen, auf seine unverbrüchlichen Zusagen, auf seine Zusagen, in denen sein Herz auch erkennbar wird, auf die Hunderte von Zusagen, die wir in der Bibel lesen. Gott hat sie uns gegeben und sie finden sich verstreut über die ganze Bibel, nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament stehen sie, und er hält sie uns vor und hin und er sagt: Glaub mir doch, dass ich das meine. Was ich sage, das meine ich. Nimm sie an, halt sie fest, sei gewiss, dass ich sie in deinem Leben, im Leben der Gemeinde realisieren werde. Unsere ganze Beziehung zu Gott ist auf Glauben gestellt. Kein Wort beschreibt so präzise, was Gott möchte. Wir sprechen von Entscheidung für Jesus. Gut, das braucht man manchmal, dieses Wort. Wir sprechen von Lebensübergabe und Hingabe und vielem mehr. Aber kein Wort beschreibt so sehr, was Gott möchte, wie das Wort Glauben. Aus Glauben soll die Hingabe kommen. Aus Glauben soll die Entscheidung kommen. Aus Glauben soll die Selbstverleugnung kommen. Aus Glaube soll all das kommen, was wir Gott präsentieren. Alles aus Glaube. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass Gott Unglauben hasst. Dass Gott Unglaube schmerzt. Dass Gott Unglaube empört. Dass Gott Unglaube verletzt wie sonst nichts anderes. Martin Luther hat das in einem fast nicht zitierbaren Wort gesagt. Er hat gesagt: Meineid, Diebstahl und Mord sind Puppensünden im Vergleich zum Unglauben. Gott arbeitet darauf hin. Gott wirkt darauf hin, uns mehr und mehr in diese Position des Vertrauens, des Glaubens zu leiten. Er gibt uns sein Wort wieder und wieder und wieder. Er schenkt uns auch seine illustrierenden und ermutigenden Zeichen wieder und wieder und wieder. Und er wartet und wartet auf Glauben. Und wenn er etwas Glauben bei uns entdeckt, dann ermutigt er ihn, dann verstärkt er ihn, dann drückt er seine Freude darüber aus und sagt, es gibt noch mehr. Selbst Kleinglaube, Jesus gebraucht ja dieses Wort, manchmal ist doch etwas Glaube. Und wenn er Petrus aus dem Boot aussteigen sieht und sieht, wie er sich über das Wasser tastet und dann versagt, dann fällt nicht Gottes Gericht über Petrus, sondern in ganz liebevoller, behutsamer, vorsichtiger Tadel, der in eine weitere Richtung weist. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Es wäre doch nicht nötig gewesen. Das ist Gottes positive Strategie. Wo er Glaube entdeckt, wo wir auf ihn eingehen, freut er sich, verstärkt das, tadelt uns ganz vorsichtig und behutsam, macht uns niemals fertig. Aber wo er Unglaube sieht, ist er bekümmert. Und ich glaube bis heute, dass wir an dieser Stelle den Ernst des Themas zu wenig sehen. Wenn man uns nicht vorher erklärt hat, würden wir immer sagen, Meineid und Diebstahl und Mord, das ist natürlich schlimmer als so ein bisschen Unglaube. Ich will damit sagen, dass wir den Unglauben wieder und wieder entschuldigen, wo wir doch in anderen Bereichen, die auch wirklich nicht klein zu nehmen sind, sondern auch gewichtig sind, die Dinge auf einmal ganz krass sehen. Wo wir uns schuldig sehen, wenn es um unseren Unglauben geht, sind wir wieder und wieder geneigt zu sagen, das ist ja auch heute so schwer. Ich bin eben ein realistischer Mensch und man kann ja nicht so leichtgläubig in das Leben hineingehen. Wieder und wieder entschuldigen wir den Unglauben, während wir andere Dinge an uns so krass sehen, wie sie sind. Und darum ist diese Geschichte alle paar Jahre wichtig, mal zu hören. Wir können von Geschichten wie dieser, die wir eben gehört haben, nicht leben. Die sind krass, die sind eindrücklich, die sind für sich genommen, nehmen sie uns nicht nur alle Illusionen, sondern können uns auch so erschüttern, dass wir sagen, warum soll ich überhaupt noch weitermachen? Denn diese Geschichte malt in aller Breite aus, wie es zum Unglauben kommt und welche verheerenden Auswirkungen Unglaube auch hat. Und ich hoffe sehr und ich bitte euch darum, dass ihr das auf diesem positiven Fundament hört heute Morgen. Wir haben bei uns in der Gemeinde bisher immer zu positivem Vertrauen zu Gott eingeladen. Und ich bin immer wieder im Alten Testament, auch im Neuen Testament überrascht, wie ermutigend Gott zum Beispiel mit Abraham umgeht. Das bleibt also die Grundlinie. Das bleibt der Grundton. Gott lädt ein, Gott ermutigt. Aber dann ist es auch manchmal wichtig, eine Geschichte wie diese zu hören, in der unübersehbar deutlich wird, wie sehr Gott den Unglauben verabscheut und welche Folgen wir uns selbst ins Haus holen, wenn wir leichtfertig oder aus Kraftlosigkeit den Weg des Unglaubens gehen. Wie ging das alles los? Es fing damit an, dass Gott Kundschafter losschickte, also Männer, die in das Land, das Israel noch nicht gehörte, hineingehen sollten, um einen präzisen Lagebericht geben zu können. Dieser Lagebericht sollte dann dem Volk vorgelegt werden, ehe man in dieses Land einziehen würde. In dieses Land, das hieß damals das verheißene Land, das gelobte Land, das mit einem Eid zugesagten Land, das Land, von dem vorher gesagt worden war, also von Gott gesagt worden war, da fließt Milch und Honig. Und ich habe mich gefragt, was denn wohl Gottes Motiv gewesen sein könnte, diese Kundschafter überhaupt zu bestellen. Denn der Text sagt es nicht. Könnte es Gott darum gegangen sein, dass er Israel auch ermutigen wollte? Dadurch, dass er, wenn die Kundschafter zurückkämen, dass sie bestätigen würden, was er im Voraus versprochen hatte. Er hatte gesagt, das ist ein Land, das schön ist und ertragreich ist. Also war es Gottes Absicht, dass sie zurückkommen sollten und sagen sollten, ja hier, guck mal diese riesigen Trauben, das ist so ein schönes Land, genau wie Gott das gesagt hat. Oder hatte Gott vor, sie auf Schwierigkeiten vorzubereiten, die die Eroberung dieses Landes mit sich bringen würden, sodass sie zwar voller Glauben, aber nicht mit Blauäugigkeit in dieses Abenteuer hineingehen würden? Ich glaube, dass es immer Gottes Absicht ist, dass wenn er unseren Weg des Glaubens führt, dass er uns nicht in eine Situation bringen möchte, wo wir sagen, ach, das ist ja alles ganz leicht, das packe ich schon. Gott möchte beides. Er möchte den Blick des Glaubens zu ihm hin und den Blick des Augenmaßes, der die Schwierigkeiten vorher genau einschätzt. Es hat ja keinen Sinn, über das Wasser zu Jesus zu kommen, indem man sagt, ich red mir jetzt ein, das sei eine gepflasterte Straße. Oder wollte Gott, indem er diese Kundschafter einsetzte, sie bereits an dieser Stelle testen? Wie würden sie denn mit Schwierigkeiten umgehen, die ihnen natürlich begegnen mussten? Wie würden sie denn hinterher reagieren? Nun, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, welches dieser drei Motive Gott bestimmt hat oder welches vierte oder ob alle eine Rolle gespielt haben. Aber eins wird gesagt, dass es kompetente Leute waren, diese Kundschafter. Die sollten also kompetent sein. Das waren Fürsten, also nicht kleine Dummies, nicht unreife Persönlichkeiten, sondern Leute, die sich ein Bild machen würden können. Die lebenserfahren waren, die sicherlich auch in Glaubensdingen nicht gerade gestern das erste Mal von Jahwe, dem Gott Israels, gehört hatten, wie die ganz Kleinen im Glauben. Die ziehen also aus und lassen sich ganz viel Zeit. 40 Tage ist ja nicht gerade ein kurzer Abschnitt. Und sie kommen wieder und nun geschieht innerhalb dieser Gruppe eine Spaltung. Gemeinsam sagen sie, ja, das ist ein fruchtbares Land, es ist ein reiches Land, es ist wirklich, Vers 27, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das hier sind seine Früchte, das sagen sie alle. Das sagt Kaleb, das sagt Josua, das ist die kleine Partei und das sagt die Mehrheit der 10 auch. Aber an einer Stelle liegt der Unterschied. Die Prediger des Unglaubens, die Verführer, und Prediger des Unglaubens sind immer Verführer, die sagen, das Land, das wir durchwandert und erkundet haben, ist ein Land, das seine Bewohner auffrisst. So steht es bei Luther. Da herrscht Mord und Totschlag. Da sind dauernde Kriege und Konflikte. Da wollen wir nicht auch noch rein. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Nun sind es plötzlich schon alle Menschen. Sie haben Riesen gesehen, also hochgewachsene Leute. Wir wissen bis heute nicht, wer die Anakita waren. Irgendein sehr hochwüchsiger, etwas einschüchternder Menschenschlag. Die Anakita, die wir gesehen haben, diese Riesen, in denen ihren Augen waren wir so klein wie Heuschrecken. Und so haben wir uns auch gefühlt. Das ist Beschreibung und Deutung. Aber es ist mehr als Beschreibung, es ist Ausmalung. Sie haben da Leute gesehen, die waren größer als sie. Sie haben sich erst daran gewöhnen müssen. Und dann haben sie gesagt, das geht doch nicht, zu denen gucken wir doch hoch, die töten uns doch. Und jetzt gibt es zwei Darstellungen. 4. Mose 13b und 31 und 30. Kaleb versucht, sie zu beruhigen und rief, wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen, gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker wie wir. Sie haben die gleichen Fakten, aber unterschiedliche Bewertungen, unterschiedliche Deutungen davon. Die einen sagen, es geht nicht, die anderen sagen, es geht. Die einen gucken auf die Riesen, auf die Anakita, die anderen gucken auf Gottes Wort. Und alles, was dann im Folgenden berichtet wird, wird ausgelöst durch diese unterschiedliche Predigt. Wobei natürlich immer das Argument sehr einleuchtend zu sein scheint, können zwei Leute Recht haben, wenn 10 auf der anderen Seite sind. 10 predigen Unglauben, 2 predigen Glauben. Solche Leuten sagt man normal, ihr seid blauäugig, ihr seid wenig realistisch, ihr seht das viel zu rosa-rot. Und die Prediger des Unglaubens bezeichnet man ja auch als Tatsachenmenschen, die fest auf dem Boden stehen, die die Dinge sagen, wie sie sind. Der Unglaube tritt immer logisch auf. Er sagt nie, ich habe Angst und deswegen rede ich jetzt so. Der Unglaube sagt, nein, die Tatsachen sind, wie sie sind und wir müssen die erstmal ernst nehmen. Die Aufgabe ist zu schwierig. Wir haben uns dabei übernommen. Wir sollten rechtzeitig, ehe es zu spät ist, den Rückzug antreten. Und das macht Eindruck. Und das könnte ja auch richtig sein, falls Gott nicht geredet hätte. Wenn irgendjemand irgendetwas tut, ohne dass Gott geredet hat, dann übernimmt er sich maßlos. Und ich habe das in meinem Dienst schon erlebt, dass es Christen gibt, die immer von ihrem Glauben sprechen und dann geht es um ein bestimmtes Projekt und die sagen, ich habe den Glauben und ihr müsst auch den Glauben haben, aber Gott hat das dann nicht bestätigt. Einige hatten vielleicht ein mulmiges Gefühl bei der Sache und hinterher müssen die Christen immer sagen, ihr müsst das auch glauben, gebt mir euer Geld. Das war dann eine schlechte Geschichte. Wir können nur dann auf Glauben hin handeln, wenn ganz klar ist, Gott hat geredet, Gott hat eine Zusage gemacht, Gott hat uns morgens hier was gesagt in der Prophetie, was uns deutlich geworden ist. In der Bibel oder wie gesagt klar prophetisch. Aber in beiden Fällen, Leute, wird es Hindernisse geben. Es ist niemals so, dass Gott etwas verspricht und dann marschieren wir da so rein und dann gucken wir da, wie schön es so ist und die Sonne scheint und die Vöglein singen nur für uns und die Städte sind alle offen. Wir marschieren da einfach rein und übernehmen die. Da ist keiner, der sie bewacht, da ist keiner, der sie verteidigt und wir gehen da rein und wir sagen, ach, das ist jetzt meine Stadt und das ist deine und wir teilen uns das alles so schön auf. Immer sind Widerstände in diesem gelobten Land. Immer sind Befestigungen da. Immer sind Verteidiger da. Immer kostet es einen Kampf. Immer. Und du kannst das auf jedes Gebiet deines Lebens beziehen oder auf diese Gemeinde, wenn du dabei bist, zum Beispiel dir das Sorgen abzugewöhnen. Und das wäre von manchen von uns, mir eingeschlossen, sehr nützlich. Weil Jesus gesagt hat, sorgt euch nicht, aber es ist ein Kampf. Wenn es um Gehorsam geht, in bestimmten Dingen, wo Gott sagt, ich will dir dabei helfen, es ist dennoch ein Kampf. Wenn es um Gesundheit geht, wir wissen alle, so ist es immer wieder ein Kampf, denn Gott sagt zwar, ich bin dein Arzt, der sagt aber auch, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt und wir müssen uns mit den Realitäten auseinandersetzen. Immer ist es ein Kampf. Wenn es kein Kampf wäre, dann würden wir nicht glauben lernen. Wir lernen nicht Glauben bei Sonnenspaziergängen. Wir lernen Glauben bei Steigung und in Tunnel und bei Gewittern und in Dunkelheiten und in Kälte. Da lernen wir Glauben, sonst lernen wir keinen Glauben. Die Prediger des Unglaubens sind da und sie sind ja nicht nur auf der Leitungsseite, sie sind überall. Unglaube ist immer das Leichtere. Unglaube gibt sich immer den Anstrich des Realismus. Ben-Gurion sagt, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Recht hat er. Und dann würde ich gern euren Blick auf die Reaktion des Unglaubens richten. Die Prediger des Unglaubens lösen Unglauben aus. Sie verstärken Unglauben. Und es ist ganz deutlich, dass diese Prediger des Unglaubens von Gott in ganz besonderer Weise auch zur Rechenschaft gezogen werden. Aber das entschuldigt die anderen nicht, die darauf reingefallen sind. Und die Reaktion des Volkes ist total krass. 4. Mose 14, Vers 1. Die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose. Sie wollen einen neuen Anführer wählen. Sie wollen nach Ägypten zurück. Sie drohen Mose und Aaron zu steinigen. Ich finde es ganz schön krass. Am Anfang ist da der Schmerz, am Anfang ist da eine Enttäuschung. Warum eigentlich? Sie haben sich ja aufgemacht auf den Weg in das gelobte Land und sie sind ja jetzt schon ganz nah dran. Die haben ja schon einiges aufgegeben, die sind ja nicht erst am Anfang, die haben ja Gott auch schon erlebt auf dem Weg. Und nun kommen diese Männer und sagen, es geht nicht. Es ist einfach zu schwierig. Das schaffen wir nicht. Und im Blick auf ihre ganze Geschichte, ihre Erfahrung, ihre Verluste, denen sie zugestimmt haben, ist es jetzt natürlich ein Schmerz zu sagen, wir sind nicht mehr in Ägypten, wir sind auch noch nicht im gelobten Land. Ja, was machen wir denn jetzt? Es ist wie ein Zusammenbruch des Gebäudes. Sie schreien und sie weinen und nun kommen diese Sprüche, wären wir doch in Ägypten geblieben. Sie haben längst vergessen, wie es ihnen da ging. Dass sie verachtet worden sind, missbraucht worden sind, gedemütigt sind, geschlagen worden, das haben sie längst vergessen. Jetzt plötzlich Ägypten. War doch irgendwie schön damals, früher. Oder wenigstens hier in der Wüste sterben. Das ist so eine Mischung aus Selbstmitleid und Depressivität. Wären wir doch wenigstens hier in der Wüste gestorben. Und warum sie nun plötzlich einen neuen Führer wollen, ist mir auch nicht klar. Es ist eine total kopflose Reaktion. Was soll denn der neue Führer machen? Er hat auch nicht viele Möglichkeiten. Er kann sagen, klar, alles zurück nach Ägypten. Und dann wollen sie Mose und Aaron steinigen und sich von ihnen trennen. Die ganzen Aggressionen gegen die geistlichen Führer richten. Gegen Gott können sie das nicht tun und deshalb richten sie ihre Aggression gegen bestimmte Menschen. Sie sind eine verführte Gemeinde und sie verstärken sich gegenseitig. Und Unglaube kann ja richtig emotional werden, leidenschaftlich werden. Das ist ein Klima von Aggressivität und Trauer und Schmerz und Depression. Und wenn du das entdeckst bei dir, dann geh nach Hause, dann erhol dich, dann stell dir Lobpreismusik an, dann lies ein gutes Buch, am besten die Bibel, wasch deine Seele von dem Schmutz des Unglaubens und glaube weiter. Und dann wird hier, und das halte ich nun für besonders wichtig, Gottes Reaktion deutlich. Gott hätte ja sagen können, oh Mann, ich kann die Menschen ganz gut verstehen, sie sind einfach enttäuscht und wer enttäuscht ist, der kann ja auch über die Stränge schlagen. Sie sind einfach ausgebrannt und müde und traurig und sie werden sich auch wieder beruhigen. Ich habe da so ein Verständnis für. Und auch wenn man sich diese Kundschaft da mal vornimmt und anguckt, ist es doch irgendwo auch menschlich und nichts als menschlich so zu reagieren. Davon hören wir nichts. Vers 14, Vers 10. Da erschien der Herr in seiner Macht und Herrlichkeit am heiligen Zelt, sodass alle es sehen konnten und sprach, wie lange verachtet mich dieses Volk noch? Wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich mitten unter ihnen von mir vollbracht worden sind? Verachtet, ein starkes Wort. Wenn man sich klar macht, dass sie da nicht Unzucht getrieben haben oder sich nicht gegenseitig verprügelt haben, die waren ja nur sehr, sehr aufgebracht und wütend und traurig. Sie haben sich auch nicht vermischt mit anderen Heidenvölkern, sie waren einfach ungläubig. Und Gott sagt, wie lange verachtet mich dieses Volk noch? Und darum habe ich am Beginn der Predigt gesagt, am häufigsten wirbt Gott um Glauben. Aber dieser Text ist so wichtig, weil er deutlich macht, wie es Gott schmerzt und verletzt und traurig macht und empört, wenn wir ungläubig sind. Gott sagt, ich habe ihnen die Zeichen meiner Liebe gegeben, viele Wunder vor ihren Augen getan. Ich habe sie immer und immer wieder überzeugt, ich bin bei euch, es geht weiter, ich sorge für euch. Hat das denn immer noch nicht genügt? Wie lange soll ich das noch bei euch aushalten? Später, dann lange Zeit später, sagt ein gewisser Jesus von Nazareth zu seinen Jüngern, wie lange soll ich euch noch ertragen? So schlimm ist in Gottes Augen der Unglaube. Denn er hatte doch, ich sage das noch einmal, er hatte doch seine Zusage gegeben, ich werde euch in das Land bringen, ich werde euch in das Land bringen. Ich habe die Macht dazu. Ich setze mich auch durch. Er hat nicht gesagt, nehmt euch mal zusammen, macht euch gegenseitig Mut, ihr packt das schon, täglich so eine Selbstermutigungsübung, das bringt es. Gott möchte geehrt werden, der glaubwürdige Gott möchte durch unseren Glauben geehrt werden. Er hat ein Recht darauf, er hat ein Anrecht darauf. Und wir tun ihm etwas an, wenn wir nicht glauben. Wir sagen Gott, nein, das hast du gesagt, aber das hast du wahrscheinlich nicht gemeint. Oder das hast du gesagt, aber das überfordert dich Gott. Das ist die Aussage dahinter. Keiner von uns würde so reden, aber das ist die innere Logik hinter unseren Einwänden. Und damit komme ich zu den Konsequenzen des Unglaubens. Sie entsprechen der Empörung vom Herzen Gottes. Sie sind krass, das weiß ich, die sind hart. Was geschieht mit den Predigern des Unglaubens? Kapitel 14, 36 und 37, die Männer, die Mose ausgeschickt hatte, um das Land erkunden zu lassen, die dann aber nach ihrer Rückkehr die ganze Gemeinde zum Murren verführt hatten, die fielen plötzlich tot zu Boden vor den Augen des Herrn, alle, die über das Land, und nun kommt nochmal der Ausdruck, falsche Gerüchte verbreitet hatten. Dieser Realismus des Unglaubens wird von Gottes Wort ein falsches Gerücht genannt, eine Lüge mit anderen Worten genannt. Nicht, dass es nicht hochgewachsene Menschen gibt, nicht, dass diese Riesen nicht existieren, nicht, dass befestigte Städte da sind, ist die Lüge, sondern die Deutung, wir packen das nicht, wir warnen euch davor, es geht so nicht, Gott hat nicht recht, unsere Einschätzung ist richtiger, das ist das falsche Bild. Und was das Volk angeht, die müssen jetzt wieder zurück zum Schilfmeer. Es geht wieder von vorne los. Sie werden verurteilt, 40 Jahre, und nun sage ich es in meiner Sprache, sich im Kreis zu drehen. Die Entfernung zwischen dem Schilfmeer und Ägypten ist ja nicht so, dass man 40 Jahre braucht, wirklich nicht. Der ganze Vorgang wird unendlich verlängert. Die Zeit zwischen dem Empfang der Verheißung und dem Erleben der Verheißung wird gedehnt. Die hätten viel schneller in das gelobte Land reinkommen können, wenn sie gleich geglaubt hätten. Das muss doch von uns so verstanden werden, dass Gott zwischen dem, was er verheißen hat, und der Erfüllung dieser Verheißung keinen endlos langen Zeitraum normalerweise legt, wenn wir im Glauben darauf eingehen. Aber wir selbst verlängern die Dinge manchmal, wir verzögern die Dinge manchmal, sie werden endlos und eine ganze Generation fällt manchmal aus. 40 Jahre steht ja hier für eine ganze Generation. Wir würden heute sagen 30 Jahre. 40 Jahre, also eine ganze Generation. Ihr alle werdet das nicht sehen. Eure Kinder, von denen ihr sagt, steht da, die sollen doch gleich umgebracht werden von den Ägyptern oder von den Kanaanitern. Die werden es sehen, eure Kinder. Und ich finde das sehr hart. Aber ich habe nicht die Aufgabe, Gott zu verteidigen oder zu entschuldigen, sondern ich habe die Aufgabe, sein Wort weiterzugeben. Zuerst auf mich zu beziehen, selbstverständlich, persönlich, wo bin ich denn Prediger des Unglaubens, und dann weiterzugeben. Und wenn ich mit diesem Text ernst nehme, und dann wären gewisse Dinge im Volk Gottes längst geschehen, wenn wir anders in unserem Glauben darauf eingegangen wären. Es ist richtig, dass Gott seine Zeitpunkte setzt, ja. Es stimmt, wir können die Dinge nicht abrufen bei Gott. Wir beschließen nicht, die Erweckung hier in Monshausen oder Gladenbach wird jetzt kommen. Ein günstiger Zeitpunkt für uns wäre, sagen wir mal, Oktober 2024, so die erste Woche. Weißt du Gott, da haben wir eine besondere Veranstaltung geplant und dann muss auch Erweckung kommen. Das haben wir so in unserem Ablauf geplant. Das geht natürlich so nicht und keiner sagt, dass das so ging. Aber das andere, das geht schon, dass wir Dinge, die Gott längst vorhat, hinauszögern, weil wir mit wenn und dann und ach und wie und ob Fragen stellen, wo Gott keine Fragen mehr möchte. Weil wir in Frage stellen, wo Gott sagt, so ist das. Weil wir uns weigern zu sagen, du hast das gesagt und weißt du was, Gott, ich glaube daran, du tust das auch. Weil wir auf die Hindernisse und auf die vermeintlichen Probleme gucken, auf die Riesen gucken, wie sie immer heißen. Das ist ein ernstes Wort. Ich habe das nicht erfunden, ich gebe das nur weiter. Es ist nicht das einzigste Wort zu diesem Thema. Gott will in aller Regel um unseren Glauben werben. Ich sage es nochmal. Er tut das auch heute. Er tut das auch indirekt durch diese Botschaft. Und wir können jetzt die Frage stellen, und ich empfinde das als sehr vernünftig, die zu stellen, was tue ich mir eigentlich selbst an, wenn ich im Unglauben verharre und stehen bleibe? Welche Selbstschädigung liegt da drin? Um wie viel bringe ich mich auch, wenn ich Gott nicht glaube? Will ich das eigentlich? Wer ist der Gewinner in dem ganzen Kampf? Und meine Antwort ist, das ist Mr. S. Das ist der Gewinner. Wo immer du weißt, dass Gott zu dir geredet hat, wo immer du ein Problem hast, ein Problem der Finanzen, der Gesundheit, der Psyche, mit Familienangehörigen, der Heiligung, was immer es ist, wenn du spürst, hier ist der Unglaube bei mir, dann gib's bitte ab, bring's zu Jesus, bring's zum Kreuz und tu dir das nicht an, was der Unglaube für dich vorgesehen hat. Und bitte, wo immer du Prediger des Unglaubens hörst, und sie sind ja immer da und sie reden zu jedem Thema, leih ihnen nicht dein Ohr. Mach's nicht. Und wenn der Prediger des Unglaubens in deinem Herzen sitzt, das ist ja ein besonders bevorzugter Ort von diesem Prediger, dann sei nüchtern, sei sachlich, übernehmt euch nicht, sagt er. Hör nicht auf den Prediger des Unglaubens in dir. Das ist die Stimme des Fleisches, so hätte Paulus das genannt. Wir sind geschaffen für den Glauben, liebe Gemeinde. Wir sind geschaffen dafür, Gott Recht zu geben, an Gottes Seite zu stehen. Und er hat uns ja auch an dieser Stelle schon bestätigt. Das Land wurde eingenommen, es war ein super schönes Land und ich vermute, es war damals noch schöner, als es heute ist. und es wurde eine intensive Erfahrung der Treue Gottes. Nur die nächste Generation konnte es erst erleben. Warum nur die nächste? Weil diese Generation im Unglauben Nein gesagt hat und Gott dann nicht handeln konnte. Bitter. Wir sind eingeladen, Glauben zu haben und jede Form des Unglaubens zunehmend und immer schneller zu entlarven und zu sagen, nein, das will ich nicht. Gott hat etwas gesagt und das gilt für mich persönlich und das gilt für uns als Gemeinde. Da wollen wir hinterstehen, dem wollen wir folgen. Und der Kampf, der dann kommt, ist ein Kampf und der bleibt ein Kampf und wir können das nicht abkürzen, aber die Zusagen Gottes, Leute, das will ich nicht hören, die stehen auf grün, dass wir durchgehen und erleben, Gott führt zum Ziel. Amen. Amen.